Herzlich willkommen bei Herzgespinste, dem Podcast über Liebe, wie sie ist. Wir sind drei Autorinnen, die nicht nur über Liebe schreiben, sondern auch total gern darüber quatschen. Wir, das bin ich, Christiane Skoren,
Michaela Metzner alias Mia M. Hope
und Sandra Andres. Und heute widmen wir uns wieder mal einem ganz aktuellen Thema, nämlich wie glücklich ist Deutschland? Da ist vor kurzem erst eine ganz, ganz neue Studie rausgekommen. Und zwar, genau, ging es da um genau dieses Thema, wie glücklich ist Deutschland? Es wurden fast 14.000 Menschen innerhalb von einem Jahr in Deutschland befragt. Und ja, in der Auswertung stand dann oder steht dann drin nachzulesen, wie viele Menschen in Deutschland wirklich hochzufrieden sind, welche Faktoren dazu beitragen, ob sie glücklich sind oder nicht, was die Deutschen unglücklich macht und natürlich auch, welche Bundesländer am glücklichsten und am unglücklichsten sind. Ja, wenn du dich jetzt fragst, was das mit Beziehungen zu tun hat, wir haben ja im Vorfeld schon eine Umfrage gestartet, ob du denn glaubst, dass Beziehung ein Glücksfaktor ist oder eben zum Glück oder Unglück der Deutschen beiträgt. Da kommen wir gleich drauf zurück, das schauen wir uns gleich an. Und wir haben dich auch gefragt, ob deine Beziehung zu deinem Glück beiträgt. Da wart ihr euch recht einig, aber es gibt auch die eine oder andere Überraschung. Also auch das erzählen wir euch gleich. Und ganz am Ende erzählen wir euch, welches Bundesland das glücklichste ist. Ihr könnt aber jetzt schon mal raten. Wir steigen nämlich heute eher, wir werden eher ein bisschen darüber quatschen, welches Bundesland am unglücklichsten ist. Warum? Das erfahrt ihr auch gleich noch. Also ja. Wie schaut es bei euch aus, Mädels? Was glaubt ihr, was macht die Deutschen glücklich?
Freizeit.
Geld und Urlaub, habe ich gedacht.
Ja, das spielt schon alles mit. Also tatsächlich, also die Faktoren, die jetzt von der Umfrage vorgegeben wurden, also die Fragepunkte, wo die Leute befragt wurden, alle Leute befragt wurden, waren tatsächlich Einkommen. Infrastruktur, warum auch immer, also das macht mich Infrastruktur glücklich, naja, Umwelt und Sicherheit. Ich meine, Sicherheit und Einkommen kann ich nachvollziehen, das sind ganz klar Dinge, na, also wenn du zu wenig Geld hast und jeden Monat irgendwie drum kämpfen musst, dass du noch deine Lebensmittel kaufen kannst, da wirst du nicht glücklich, verstehe ich. Sicherheit ist auch wichtig. Ne? Also wenn ich jetzt das Gefühl habe, jede Nacht irgendwie bricht jemand ein bei mir, verstehe ich auch, dass du nicht so happy bist, aber Infrastruktur und Umwelt war für mich ein bisschen...
Also Infrastruktur könnte ich mir vorstellen, dass du halt einfach mobil bist, ne? Und an die Außenwelt angebunden und somit nicht vereinsamst in einem Haus in nirgendwo.
Ja, das mag sein, ja. Ja, und dann gab es noch, dann durften die Menschen auch noch freiwillige Faktoren wählen. Und da geht es tatsächlich dann ein bisschen auf unser Terrain. Da haben die meisten Arbeit gewählt, aber auch Familie und Freizeit. Mhm. Also schon auch Beziehungen. Ich nehme an, dass die meisten Leute Beziehungen so innerhalb Familie sehen. Also auch dein Ehepartner ist ja auch deine Familie. Ich denke, das wird es wahrscheinlich auch ein bisschen beinhalten, das Thema Beziehungen.
Ja, und viele definieren sich ja wirklich ihr Glück darüber, ob sie halt in einer glücklichen Beziehung sind, ob sie geliebt werden. Ne? Also ich denke schon, dass viele Singles erstmal danach streben, wieder eine Beziehung zu führen, weil sie sich dann halt geliebt und somit auch glücklicher fühlen.
Mhm. Also was ich sehr interessant fand gleich mal ist tatsächlich, was denkt ihr denn, wie viele Menschen haben sich mit 8 von 10 Punkten als hochzufrieden bezeichnet in Deutschland?
Nicht so viele. Also in Prozent jetzt? Oder in...
In Prozent, ja.
Ich würde sagen so 30.
Ich würde sogar sagen weniger.
Weniger sogar?
Mhm. Maximal 20. Eher weniger.
48.
What? Fast die Hälfte.
Ja, ach. Ja. Ja, und es waren auch einige dabei, die sich tatsächlich auch, also da ging es auch nochmal so in den letzten Wochen, das war auch gar nicht so niedrig der Wert, aber also 48 hochzufrieden, fand ich schon schön eigentlich, ne? Das klingt doch eigentlich ganz gut. Wenn man dann ein bisschen genauer reinguckt in die Umfrage, dann sieht man ja, es ist tatsächlich, trotzdem sind einige Werte zurückgegangen, also vor allem das Thema Familie und auch da sind wir ja wieder so bei unserem Thema, Familie, Beziehungen, war tatsächlich unterm Durchschnitt. Und die Leute, also die Umfrage gemacht haben, die Konklusion gezogen haben, haben dann gesagt, ja, sie führen das darauf zurück, es gibt weit mehr in den letzten Jahren, ist die Zahl der Alleinerziehenden und der Pflegebedürftigen gestiegen. Und das hat dann wohl auch Einfluss auf Familie und Beziehungen. Also der Wert ist ein bisschen runtergegangen. Also genau, das war eher unterm Durchschnitt im Vergleich zu den letzten Jahren.
Tja, überrascht mich. Ich hätte jetzt Deutschland als ein chronisch unglückliches Land wahrgenommen.
Ja, ich auch.
Das ist so, oder? Mhm. Ich glaube, das kriegt man auch, nimmt man schon so ein bisschen wahr, auch wenn man die News liest oder mit den Leuten redet. So alle beschweren sich immer ganz viel, aber offenbar ist es ja dann doch nicht so schlimm bei vielen.
Ja, einfach, die Menschen sind einfach so unzufrieden mit allem. Ne? Also,
Es wird ja über alles gemeckert.
Es wird über alles gemeckert, immer wieder. Ne? Also das ist so. Aber vielleicht liegt das mehr in der Mentalität, als dass es eine Lebensrealität ist.
Ja, das fand ich nämlich auch spannend, weil tatsächlich, es ist dann auch umgekehrt gefragt worden in dieser Studie, also na, so die negativen Gefühle. Und da sieht man auch ganz klar, dass auch Angst und Ärger definitiv am Ansteigen sind, schon seit Jahren. Also ja, ich glaube auch so dieses, ne, dieses Beschweren und ich ärgere mich und das nervt mich und was weiß ich, das ist schon groß, aber trotzdem hat es offenbar nicht so den ultimativen, also die Glücksgefühle überwiegen immer noch. Mhm.
Ja, vielleicht macht das die Menschen nicht so unglücklich, wie ich denke. Also mich würde es ganz arg unglücklich machen, wenn ich mich den ganzen Tag nur über irgendwas aufregen müsste, aber vielleicht gibt es doch mehr Menschen, die einfach sich gerne aufregen, ohne dass das jetzt was mit ihrer Glückseligkeit zu tun hat.
Ja, vielleicht tut es einfach gut, sich mal auszukotzen. Genau dann geht es dir besser.
Ja. Ja. Macht Sinn.
Interessant.
Ich bin auch super überrascht, dass es in so einer Studie, die auch ganz, ganz neu ist eigentlich, ich glaube maximal 1-2 Monate alt, da gab es eine Untersuchung von einem Reiseveranstalter, welche Stadt in Deutschland die stressfreiste sei. Und darunter war Ulm. Und Ulm, muss man wissen, ich komme aus der Nähe, mitten im Schwabenland. Die Schwaben beschweren sich ja auch mal prinzipiell über alles. Die sind ja eigentlich so grantig. Eigentlich ist die Schwaben sind dafür bekannt, dass sie einfach ja, mürrisch sind. Und nicht gelobt ist gelobt genug, so im Sinne von, ne, man, loben tut man ja mal aus Prinzip nicht.
Nichts Schlechtes gesagt ist schon Lob, genau. Ne? Das ist schon super.
Und das hat mich komplett überrascht, dass wohl behauptet wird, dass Ulm die stressfreiste Reisestadt Deutschlands sein, also somit die chilligste Urlaubsstadt Deutschlands. Also unfassbar. Ich konnte das gar nicht glauben. Aber ja, vielleicht ist es so, ne? Man muss sich immer wieder beschweren und dann geht es einem besser.
Für viele gehört das ja einfach zum guten Ton. Das ist ja gar nicht böse gemeint oder hat auch gar nichts zu bedeuten, dass man jetzt gerade verärgert ist. Sondern ist halt einfach so eine Mentalität, so etwas rauer.
Ja.
Ich kann da immer nicht so gut mit umgehen, muss ich gestalten. Ich weiß nicht, ob ich gestehe. Ich weiß nicht, ob ich ein zu empfindlicher Mensch bin. Aber wenn mir so ein rauerer Ton entgegenweht, dann bin ich direkt angegriffen. Ich gehe da direkt in diese... Warum schimpfst du mit mir? Warum die Stimmung?
Ich bin da auch so ein Sensibelchen. Und ja. Vor allem ist es ja auch so eine Mindset-Sache, ne? Wenn du dauernd
es
dieses...
Es sind einfach so negative
Vibes. Ja, wenn du das dauernd ausstrahlst, siehst du es doch eigentlich auch an. Also das, man will sich ja davon befreien und will das positiv in den Tag gehen, um so viel Gutes wie möglich vom Universum zu bekommen. Und ja, deswegen bin ich da wohl auch ein bisschen feinfühlig.
Ja, und da sagst du was richtig Interessantes, weil das ist tatsächlich ja auch eine Frage, wie wir das Leben sehen wollen. Ne? Also, das hast du schon richtig gesagt, wir wollen uns befreien von diesen negativen Vibes, weil die sich sonst auf uns übertragen. Und ich finde schon, dass die Frage, ob man glücklich ist, auch arg damit zusammenhängt, wie man sein Leben gerade betrachtet. Also, ob man sich einfach unglücklich fühlt und das auch den ganzen Tag über ausstrahlt, oder ob man vielleicht auch in stressigen oder schwierigen Phasen trotzdem sagt, boah, ich bin trotzdem gesegnet. Ich habe trotzdem ein tolles Zuhause oder tolle Kinder oder weiß was ich, mir geht's gut, ich bin gesund, was auch immer. Aber man kann auch in einer schwierigen Situation das Leben irgendwie so betrachten, dass man eben nicht unglücklich ist. Wisst ihr, wie ich meine?
Ganz genau.
Ja, oder dass man nicht komplett den Kopf in den Sand steckt, ne, sondern halt versucht, ja, wie komme ich da wieder raus? Was sehe ich daran Gutes? Wie komme ich auf der anderen Seite wieder raus? Ich sehe das auch so, dass es immer irgendwie so eine Art gibt, wie du auf das Leben blickst. Mhm. Ne? Es ist klar, wenn jetzt alles einfach mal kompletter Käse ist, dann ist es so und dann verzweifelt man auch mal. Also es ist auch kein Urteil. Es ist auch klar, dass man manchmal einfach in ein schwarzes Loch fällt. Aber grundsätzlich bin ich auch bei dir, dass es schon so Leute gibt, die halt irgendwie, ja, positiv durchs Leben gehen, ne? Und auch da das ausstrahlen und auch wenn sie mal auf die Schnauze fallen, wieder aufstehen und sagen, naja, wird auch weitergehen.
Es ist ja auch ein Learning. Also das durfte ich nach so vielen Jahren Lebenserfahrung auch einfach mal feststellen, es ist alles für irgendwas gut, aber diese Einstellung darf man sich erstmal erarbeiten. Zu sagen, dieser aller tiefste Punkt, den ich bisher in meinem Leben hatte, der war auch für was gut.
Ja, und das siehst du ja natürlich in dem
Nein,
Moment
natürlich
nicht.
Aber es ist definitiv ein Unterschied, wie ich dann an solche Situationen rangehe, wenn ich einmal gelernt habe, aha, es gibt immer wieder ein Hoch nach einem Tief.
Ja. Ich meine, ich finde auch immer noch, wenn man wirklich in dem Tief feststeckt, das sind irgendwie trotzdem Ausnahmesituationen, ne? Also es passiert einfach blöde Sachen im Leben, das gehört dazu und da darf man auch drin verzweifeln. Das sind wie gesagt Ausnahmesituationen, aber ich empfinde trotzdem, vor allen Dingen in meiner Mama-Bubble, in der ich ja viel unterwegs bin, so eine Art Grundfatigue dem Leben gegenüber. Also so ein, wie soll ich das sagen, es ist jetzt nicht ein Tief, ne, in dem sich so viele junge Mütter befinden, sondern es ist eine grundlegende, komplette
Ermüdung
und Unzufriedenheit über die Situation, in der wir uns als junge Mamas befinden. Ne? Dass man einfach denkt, boah, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, aber es ändert sich hier jetzt auch nichts. Es bleibt einfach gleich, über Jahre lang. Ne? Mhm. Und das ist etwas anderes als so dieses richtige Tief, in das man manchmal reinkommt aus verschiedenen Gründen. Ne? Verlust oder Herzschmerz oder was auch immer das Leben einem da offen hält. Aber mir tut diese grundsätzliche Ermüdung oder grundsätzliche Unzufriedenheit dem Leben gegenüber so weh. Weil das einfach, das Leben ist für mich einfach zu schade, um zu lange in so einem Mood festzustecken.
Genau. Weil das wollte ich ja gerade sagen, das ist ja nochmal ganz anders, weil es ja wirklich nachhaltig an dir zehrt. Ne? Das ist ja jetzt auch nichts, wo du sagst, ja, das ist ein Tief oder ein Moment und da schaufelst du dich wieder nach oben oder so, sondern das ist ja wirklich etwas, was dann nachhaltig und langfristig bei dir ist und wahrscheinlich auch bleibt und natürlich sich sehr stark auf dein Glück oder sogar dein Lebensglück auswirkt.
Ganz genau. Das ist auch eine Belastung des Nervensystems, die das mit dir macht. Also das Nervensystem ist etwas, das bei ganz vielen, vor allen Dingen Frauen, muss ich dazu sagen, aber nicht nur, ich will es nicht generalisieren, aber bei ganz vielen immer am Limit ist. Ne? Sei es durch Stress, kann ja auch Stress zu Hause sein, kann Stress in der Arbeit sein, kann Mental Load sein, was auch immer. Dadurch wird das Nervensystem die ganze Zeit gereizt und ist immer angespannt, immer, 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 immer. Und wenn man zu lange in diesem gespannten Zustand bleibt, dann schlägt das Nervensystem um und denkt, das ist normal, das ist mein Zustand, so bin ich. Ne? Und dann rutscht man da rein, in dieses unzufriedene Over-the-Edge-Gefühl, so, dass sich nichts mehr beruhigt und nichts mehr verbessert. Das Nervensystem muss einfach immer wieder runtergedrosselt werden, immer wieder beruhigt werden, besänftigt werden, damit man da nicht reinrutscht. Und das ist echt ein anstrengender und schwieriger Prozess, aber ja, für mich einfach notwendig, um in dieses Glück zurückzufinden.
Ja, ich bin jetzt da total berührt, wie du das gerade beschrieben hast, weil es in meiner Bubble, ich bin ja doch ein paar Jährchen älter, in meiner Bubble gibt es so unfassbar viele chronisch kranke Menschen, unter anderem mich selbst ja auch. Ich habe es, glaube ich, hier im Podcast noch nie erwähnt, aber bei mir wurde ja auch vor 3 oder 4 Jahren, ist es jetzt her, Fibromyalgie diagnostiziert, auch eine chronische Schmerzkrankheit. Und ich kenne jetzt immer wieder Frauen in meinem Umfeld, die Ähnliches berichten. Und es gibt oft keine Heilung oder keine Lösungsansätze. Und das sind ja jetzt alles auch so Punkte, die in unser Thema heute sehr gut passen, weil wenn du chronisch krank bist oder dauerhaft Schmerzen hast, dann kannst du nicht glücklich sein in deinem Leben. Du kannst es versuchen, natürlich, du kannst das Beste aus der Situation machen, aber wenn du keine Heilungschancen siehst, dann ist es natürlich schwierig, immer die Nase oben zu halten und dem Ganzen dann noch was Positives abzugewinnen. Und wenn man da mal ein bisschen tiefer gräbt, haben alle diese Frauen ein ähnliches Schicksal, dass sie halt jahrelang diese Mental Load getragen haben, Kinder, Eltern gepflegt, tralali, tralala, ihre eigenen Wünsche nach hinten angestellt, ihre Bedürfnisse ignoriert, ihre Gesundheit ignoriert. Und die landen dann oftmals gerade in so einer chronischen Krankheit. Gibt es sicherlich auch Beispiele von Männern, keine Frage. Ich nehme es jetzt halt speziell weiblich wahr in meinem Umfeld.
Und das ist auch kein...
Ich wollte nur sagen, es hat mich total gewundert, dass das eben komplett außen vor gelassen wurde in dieser Studie, Gesundheit. Weil das wäre für mich so ein wichtiger Faktor, weil genau wie du sagst, das ist ja eben nicht was, wo ich jetzt sagen kann, ja durch meine Einstellung geht es mir halt wieder besser. Ne? Oder wenn ich jetzt nur Kopf hoch und Augen zu und durch, dann wird das schon. Sondern, nein, wenn du morgens schon aufstehst und dir der ganze Körper wehtut, na, dann ist halt nichts mit ich fühle mich gut und glücklich. Ne? Dann ist dein Tag einfach im Arsch.
Das ist definitiv so, aber es bedingt sich auch. Ne? Also ich bin auch bei dir, Sandra. Man kann nicht mit Schmerzen aufwachen und sagen, so, ich sehe mir jetzt den Tag schön und dann bin ich glücklich. Aber ich bin auch bei Michaela, es bedingt sich. Also es kann sein, wenn du jahrelang da, also mental an dem Limit warst, dass sich das auf deinen Körper überträgt. Das ist eine Körper-Geist-Kommunikation und die ist viel stärker, als wir glauben. Also ich kann das auch selber sagen, ich war auch Anfang des Jahres, was ja jetzt gut als Jahresrückblick, an dem Punkt, wo ich dachte, boah, ich weiß nicht, was los ist, aber ich fühle mich nicht glücklich. Ich habe eigentlich alles, was ich wollte. Ich habe ein schönes Haus, ich habe zwei gesunde, spritzige, liebe Kinder, ich habe einen Mann, der mir den Rücken frei hält, mein Job ist toll. Warum ist dieses Gefühl? Und da kam ich auch dann über viele Wege dazu, mein Körper tut mir immer weh, ich habe ständig Gelenkschmerzen, ich habe ständig Kopfweh, ich fühle mich immer erschlafft, obwohl ich mich gesund ernähre und auf mich achte und so weiter, aber trotzdem. Und auch dann kam ich über mehrere Wege dazu, das ist, weil mein Nervensystem die ganze Zeit gereizt ist und das überträgt sich auf den Körper. Klar hat es auch was damit zu tun, dass man automatisch Mangelerscheinungen entwickelt, weil man eben nicht genug auf sich selbst gehört hat, zu wenig geschlafen hat, vielleicht nicht genug Nährstoffe bekommen hat, die man als junge Frau auch einfach braucht, auch als ältere Menschen. Das war jetzt einfach Quatsch, das zu generalisieren, aber ich denke immer, so junge Mütter, die wenig Schlaf bekommen, die ganze Zeit am Limit sind, brauchen noch mehr gute Nährstoffe, um das auszugleichen. Und die brauchen auch Bewegung, damit der Körper wieder Kraft findet und Energie in was anderem. Und wenn man das nicht tut, weil man sich aufopfert für die Kinder und die Familie und das alles, was dort ist, dann schlägt das in der Körper schlägt das dann auch aus und wird irgendwann Symptome entwickeln, die nicht erklärbar sind auf einer körperlichen Ebene, wo einem nichts fehlt in dem Sinne, aber man hat die Symptome trotzdem. Und das kommt definitiv aus der Psyche in dem Moment. Und wenn du das dann über Jahre lang so erträgst und diese Symptome immer wieder wegdrückst und sagst, ja, das ist ein bisschen Kopfschmerzen, ich nehme mir eine Schmerztablette. Übrigens auch eine gefährliche Schlussfolgerung, Symptome immer mit Medikamenten zu bekämpfen. Das ist nur eine kurzfristige Lösung, wird nichts an der langfristigen Situation ändern, wenn du dir ständig Schmerztabletten einpfeifst oder was auch immer, damit das mal schnell besser ist. Ist nur noch schädlicher für den Körper auf Dauer. Aber das wird dann sich nach Jahren, kann das wirklich dazu führen, dass dann so eine chronische Schmerzerkrankung oder was anderes entsteht.
Ja, absolut.
Ja. Also das war für mich mein Learning des Jahres, ne? Dass man immer bei sich selbst anfangen muss für das große Glück. Immer gucken muss, wie lebe ich denn gerade? Was sind meine Umstände und ist das gesund, was ich hier mache? Und wenn die Antwort nein ist, dann muss man was an seiner Lebensweise ändern.
Kann man überdenken.
Ne? Ja. Das ist super anstrengend. Genau.
Super anstrengend, genau, bei sich selbst anzufangen.
Ein anstrengender Weg, aber es lohnt sich, ne? Einen anderen Weg sehe ich da nicht.
Und er bringt auch nichts. So, je mehr du dann im Außen landest und dort rumjammerst, umso unglücklicher wirst du, weil es wird keine Lösung geben. Das Außen wird dir nicht helfen.
Du bist also erstmal für dich selbst verantwortlich. Ich hoffe, dass man trotzdem im Außen und auch in der Beziehung Bestärkung findet dafür, Verständnis findet. Aber du bist der den ersten Schritt setzen muss für dich selbst.
Ja.
Mhm. Es gibt ja auch diese berühmten 5 Säulen des Glücks oder die 5 Pfeiler des Glücks. Und da gibt es ja auch ganz viele verschiedene Ansätze und verschiedene Erklärungen dafür. Es geht schon in eine ähnliche Richtung wie bei dieser Umfrage. Ne? Was macht uns glücklich? Was hat Einfluss auf unser Glück? Genau, da gibt es ja auch dieses Perma-Modell, aber ich kenne es tatsächlich so ein bisschen klassisch eben, so sind diese 5 Pfeiler eben Liebe und Partnerschaft, Gesundheit und das, das hat mir eben da so ein bisschen gefehlt. Dann auch der Lebenssinn, das glaube ich, da haben wir jetzt noch nicht gesprochen, aber das ist so, also das hängt für mich auch ein bisschen zusammen mit Erfolg vielleicht in dem, was wir machen, in Sinn, es ist auch ein bisschen im Zusammenhang mit Arbeit, gibt uns das Sinn, was wir machen, haben wir am Ende des Tages das Gefühl, dass wir irgendwie was bewirkt haben, jemandem geholfen haben, die Welt besser gemacht haben, aber das ist wahrscheinlich wieder ein bisschen individuelles Empfinden, wie wichtig dir das persönlich ist, aber Lebenssinn, ja, finde ich auf jeden Fall. Und dann sind die anderen 2 noch, was war das hier noch? Ja, eben genau, Geld, also Finanzen und Beruf und Berufung. Beruf und Berufung hängt für mich jetzt wieder sehr stark zusammen, ebenso mit der Sinnhaftigkeit, aber das ist natürlich nicht unbedingt, ne? Das muss nicht sein. Ja, ich kenne auch ein ähnliches Modell, wo dann eher noch so Grundbedürfnisse ein bisschen mitspielen, wie eben Haus, Wohnung, ne? Dass du dich wohlfühlst zu Hause, dass du überhaupt ein Dach über dem Kopf hast, aber ja, das gibt es verschiedenste Ansätze, das ist einfach schon ganz spannend, aber klar, Beziehungen, Familie, Partnerschaften ist natürlich immer ein Anteil, der irgendwie auf unser Glück Einfluss hat. Ne? Oder gibt's, ich meine, ja, oder auch nicht. Also ich weiß, als ich so Mitte 20 war, war ich tatsächlich super glücklich Single. Da wollte ich, kurz bevor ich meinen Mann getroffen habe, da wollte ich absolut gar keine Beziehung haben. Also es war aber genau da glücklich, wo ich war. Also vielleicht ist es auch gar nicht zwingend nötig.
Nee, zwingend notwendig ist es tatsächlich nicht. Ich hatte ja auch eine Phase, wo ich Single war und super happy und dort eben erstmal die Erfüllung gefunden habe. Es ist ja auch so, du musst ja deine eigenen Bedürfnisse erstmal kennenlernen und die lernst du am ehesten kennen, wenn du alleine für dich bist und nicht zusätzlich noch für Kinder oder einen Partner sorgen musst. Das soll heißen, gerade diese Phase, wo ich dann mit dem Schreiben begonnen habe, die war für mich super wichtig, endlich mal was zu tun, was mich erfüllt.
Erstmal die Beziehung zu sich selbst.
Die Beziehung zu sich selbst, genau. Mhm. Und dann kannst du ja auch dein Glück eben wiederum im Außen suchen und gucken, was fehlt mir jetzt noch zu meinem Glück. Aber dazu musst du dich erstmal selber kennen, deine Werte und da, wo du hin willst im Leben. Weil das eine bedingt ja wiederum das andere, ne? Wenn der größte Wunsch in deinem Leben der ist, du möchtest reisen und die Welt kennenlernen und du lernst einen Menschen kennen, dem das komplett zuwider ist, der am liebsten zu Hause ist und sich dort wohlfühlt, dann wird es anspruchsvoll, sag ich mal, eine erfüllte Partnerschaft zu leben, wenn ihr da nicht auf einen grünen Zweig kommt.
Mhm. Ja, und ich glaube, es ist ja auch total schwierig. Ich meine, all diese, egal jetzt ob Pfeiler, Säulen oder auch Umfragepunkte, alles wird man ja nie checken, abhacken. Ne? Also alles wird ja nie irgendwie so 100% im grünen Bereich sein. Es war ja tatsächlich auch hochzufrieden, waren ja 8 von 10 Punkten. Das war ja auch nicht 10 von 10. Von daher, ich denke, das ist halt schwierig, dass man sagt so, ja, okay, ich habe gerade mega Kohle und bin super mobil, die Welt ist tipptopp, ich fühle mich mega sicher, mein Job ist der Hammer, Familie läuft wie am Schnürchen und Freizeitbeschäftigung habe ich auch top. Das ist natürlich toll, ne? Aber ich glaube, irgendwas ist halt immer so ein bisschen im Wanken, wo irgendwas gerade nicht so super läuft.
Ich glaube auch, das darf sich auch verändern, ne? Also ich denke, im Leben haben wir verschiedene Phasen, wo vielleicht eine oder andere von diesen Glücksfaktoren nicht stimmen und man sich trotzdem super glücklich fühlt. Das hängt davon ab, was man in dieser Lebensphase gerade für ein Bedürfnis hat und was man da gerade wichtig findet und braucht.
Ja, da wo die Prioritäten sind, genau, die Wichtigkeit, ja.
Das denke ich auch. Mhm. Kennt ihr zufällig das Buch Die 5 Sprachen der Liebe von Gary Chapman? Nee. Das ist so ein Pamphlet, was wir irgendwie ganz oft wenn man Kinder kriegt, kriegt man das immer empfohlen, dass man herausfinden soll, was die Sprache der Liebe des eigenen Kindes ist. Und das ist eigentlich ganz cool, ja. Es gibt nämlich 5 davon, die der Gary Chapman da beschreibt. Das erste ist der Lob und Anerkennung. Also das heißt, die Liebe wird gestärkt, wenn man immer wieder Anerkennung zeigt. Die zweite Sprache ist Hilfsbereitschaft. Das heißt, dass dann der Mensch immer wieder helfen möchte an verschiedenen Stellen. Er kann immer irgendwie mitwirken und helfen. Das dritte ist gemeinsam verbrachte Zeit. Das ist also der Faktor, dass man zusammen irgendwas Schönes macht. Das dritte sind Geschenke, also wirklich die etwas Anfassbares, das man dann als Zeichen der Liebe empfängt. Und das letzte ist Nähe, also Zärtlichkeit, Berührungen. So, und er sagt halt quasi, jeder Mensch hat halt eine Sprache der Liebe, also eine von diesen Sachen, die den halt erfüllen, ne? Die für diesen Menschen besonders wichtig sind. Und das fand ich auch immer ganz interessant, so zu überlegen, okay, was ist denn meine Sprache der Liebe? Was ist das, was mir das beste warme Gefühl im Bauch gibt von meinem Partner? Habt ihr da schon irgendwie jetzt direkt eine Tendenz? Also Lob und Anerkennung, Hilfsbereitschaft, gemeinsam verbrachte Zeit, Geschenke und Nähe, also Zärtlichkeit.
Ich glaube, spontan würde ich zu Nähe tendieren. Mhm.
Bei mir war es jetzt eher so diese Lob und Anerkennung, also im Sinne von Kommunikation in positiver Weise, was mir eigentlich wichtig ist.
Gute Rezensionen.
Aktiviert meine Liebe.
Oder? Auf jeden Fall, das ist so.
Ja, bei mir ist auf jeden Fall gemeinsam verbrachte Zeit. Ich bin so ein Mensch, der immer gerne mit den Menschen zusammen sein würde, den er liebt. So dieses, das finde ich.
Aber das ist ja eigentlich auch Nähe, oder?
Ja, Nähe ist noch mehr auf Körperlichkeit, ne? Dass du halt immer, dass du quasi immer suchst, bei ihm im Arm zu kuscheln oder die Hand zu halten. Mhm. Oder bei Kindern ist das auch einfach, dass die dich halt immer anfassen wollen, ne? Dass sie deinen Arm berühren oder deinen Rücken oder sich an dich dran schmiegen oder sowas. Das ist mehr damit gemeint.
Mhm. Okay.
Und das übrigens harmoniert auch gar nicht in einer Liebesbeziehung, wenn der andere das nicht hat. Also wenn eine Person...
Richtig, das ist klar.
Das gibt es aber. Ne? Es gibt Menschen, die können das nicht so gut ertragen, zu viel Getatsche. Mhm. Und andere, die brauchen...
Ja, immer genau Händchen das. Halten überall.
Ja.
Mhm. Ja. Ja.
Ja. Das ist auch oft, genau. Und genauso auch bei gemeinsam verbrachter Zeit, das Thema hatten wir schon mal, ne? dass das immer schwierig wird, wenn der eine so die ganze Zeit mit dem anderen zusammen sein möchte... Und der andere aber
der andere braucht Abstand.
Und den Abstand, das ist dann auch sehr schwer, genau.
Ja, das sind dann so die unglücklichen Sachen.
Ich müsste da gerade auch schmunzeln, als du es vorgelesen hast, weil ich habe da auch meinen Partner direkt erkannt, so bei den Geschenken. Ich muss immer wieder was mitbringen, ne? So im Sinne von, schau mal, ich habe dir was mitgebracht. Wie so, ihr kennt ja diese süßen Labrador-Hunde oder überhaupt Hundewelpen, die dann ganz stolz ihr Knöchelchen oder ihr Stöckchen bringen. Schau, was ich habe.
Ja, das ist interessant. Ganz man erkennt dann wirklich so Menschen dann wieder. Und bei manchen Menschen denkt man genau, deine Sprache der Liebe.
Genau.
Ja, genau. Ja, und bei Kindern soll das halt helfen, zu verstehen, was sie brauchen. Ne? Also was man denen geben sollte, damit sie sich geliebt fühlen. Deswegen wird einem das immer empfohlen, wenn man Mama wird.
Ja.
Also im Klartext, wenn ein Kind so ein Kind ist, das immer gerne eben Geschenke macht, dann versteht es das auch am besten. Also ich müsste dem Kind dann auch Geschenke überreichen oder geben, machen, damit es sich glücklich fühlt.
Ja, da so kleine Aufmerksamkeiten, ne? Den kann man dann irgendwie ein Herzchen auf den Zettel schreiben und in die Tasche packen oder muss ja nicht immer richtig materielle Geschenke sein. Aber ja, genau. Oder bei Hilfsbereitschaft, wenn man merkt, das Kind möchte immer bei dir sein und dich immer unterstützen, dann soll man es halt auch einbinden in den Haushalt und den Sachen, wo sie halt helfen können oder so.
Ja. Um sich wertgeschätzt zu fühlen.
Genau.
Jetzt machen wir direkt einen heftigen Schwenker zum Unglück.
Oha.
Ach nein.
Wo sind... da bin ich jetzt der Stimmungskiller. In welchem Bundesland sind die Deutschen denn am unglücklichsten?
In Schwaben.
Unglücklichsten. Ich glaube auch, dass die Nordländer irgendwie, wo es immer so regnet, dass die nicht so happy sind. So Hamburg oder Schleswig-Holstein.
Echt? Ich dachte, das sind die glücklichsten, weil die so nah an Skandinavien sind und dort sind doch alle so glücklich.
Ach so. Oder auch der ganze
Es ist tatsächlich. Irgendwer muss es sagen. Ja, es ist tatsächlich so, dass es...
Sorry, noch mal kurz.
Du darfst es sagen, genau.
Ich komme selber aus Brandenburg. Ich gehöre zum Ostblock. Ich darf das über meine Leute sagen.
Ja, aber es ist tatsächlich so, dass es jedes Jahr in dieser Studie tatsächlich eine ziemlich immer noch weit klaffende Lücke gibt zwischen ehemaligen Osten und, oder ja, Osten ist es ja immer noch, aber ehemaligen Ostbundesländer und Westbundesländern. Die ist jetzt zwar kleiner dieses Jahr, aber es ist tatsächlich nach wie vor Mecklenburg-Vorpommern. Und das war natürlich so ein bisschen Faust ins Gesicht bei mir, weil es ja das Bundesland, in dem jetzt alle meine Romane spielen. Oh. Was sind denn die alle so unglücklich, die armen Leute dort? Ich weiß es nicht. Aber dann habe ich mal nochmal drüber nachgedacht und überlegt, ja, also die Svenja in Wellen der Liebe ist ja schon auch viel unglücklich, ne?
Sie muss unglücklich sein, damit sie wieder glücklicher wird.
Ja, natürlich, aber...
Das stimmt, sie hat aber auch so eine grundlegende Unzufriedenheit in sich drin, ne? Ein ganzes Leben lang.
Das finde ich ja schon, ziemlich lang zumindest. Ne? Es ist immer etwas, was ihr fehlt. Sie hat immer einen großen Pfeiler des Glücks, den sie nicht hat, der ihr fehlt, einen entscheidenden. Ne? Das finde ich schon, ja. Und was jetzt im März kommt, mein Sternschnuppenbuch, ist jetzt gerade vom Lektorat zurückgekommen. Und der einzige Mensch, der das gelesen hat bisher, außer dem Lektorat, ist meine Mama. Und sie hat tatsächlich gesagt, das ist das Traurigste, was du je geschrieben hast.
Oh je, tu uns das nicht an.
Also ja, vielleicht treffe ich da ja tatsächlich einen Nerv. Also wenn das unglücklichste Bundesland ist, dann...
Aber das hast du ja lustigerweise gar nicht gewusst vorher, weißt du?
Das habe ich nicht gewusst. Nee. Ich bin nicht deshalb traurig, weil es statistisch irgendwie erwiesen ist, sondern... Weil es mir gut in die Handlung gepasst hat.
Jetzt habe ich mir jetzt echt gerade überlegt, wie kam das denn dann, meine Güte.
Nee, meine Figuren müssen immer ein bisschen leiden, das hilft ja nicht.
Ja, krass.
Ja, dann können wir ja auch direkt auflösen, wo sie am glücklichsten sind.
Im Saarland.
Nee, das sind die zweite unglücklichsten.
Nee, ehrlich?
Doch.
Christiane, guck mal.
Ach, das Saarland ist doch immer so ein kleines, süßes, glückliches Völkchen.
Aber schau, die Christiane lag beim ersten Mal richtig, ist nämlich tatsächlich Hamburg. Ja, und dann an zweiter Stelle ist Bayern. Und dann dritter, ich habe es mir aufgeschrieben, ich suche. Rheinland-Pfalz, also gleich bei uns hier. Ich bin 5 Kilometer von Rheinland-Pfalz, also das nehme ich noch so mit.
Ich nehme Bayern mit, das ist ja auch knapp hier an der Grenze.
Wir zählen uns auch zu den Glücklichen einfach.
Und Nordrhein-Westfalen steht wahrscheinlich immer so in der Mitte rum, oder?
Ja, lass mich jetzt kurz gucken. Ah ja, da bin ich jetzt weit unten. So, Nordrhein-Westfalen ist tatsächlich auf Platz 4. Schau, gerade verpasst.
Ach, vom Glücklichen hoffentlich.
Die Top 3.
Der Top 3.
Ja, von den Glücklichen.
Ja, seht ihr.
Ja. Gar nicht so schlimm auch. Wie sieht's mit eurem Glück aus? Oder nee, wir haben ja noch die Umfrage.
Ach ja.
Genau, das dürfen wir nicht vergessen, weil da hatten wir ja gefragt, also die Leute waren sich schon sehr einig, dass Beziehungen eine Rolle spielen, dass Beziehungen einen Einfluss haben auf unser Glück. Ne? Ich glaube, das war fast einstimmig, oder hatten wir da irgendjemanden, der Nein gesagt hat?
Ja.
Weniger.
Aber die zweite Frage fand ich interessant. Unsere zweite Frage lautete, trägt deine Beziehung zu deinem Glück bei? Und auch da war schon überwiegend ja, aber nicht nur, oder Mia?
Nee, also ich hatte das tatsächlich fasziniert. Ich hatte wirklich ganz krassen Ausschlag bei beiden Fragen. Ja, unbedingt ist die Beziehung wichtig, also mir persönlich für mein Glück und aber auch ganz klare Annahme, dass das in Deutschland weit so ist. Aber es gab eine Person, die hat bei beidem Nein mit Nein geantwortet. Also einmal im Prinzip... Ich muss nochmal die Frage kurz vorlesen. Trägt deine Beziehung zu deinem Glück bei? Ehrlich gesagt eher nicht. Und Frage Nummer 2 war, tragen Beziehungen zum Glück der Deutschen bei? Wohl eher andere Dinge. Also ich denke, das ist dann schon so diese latente Annahme, wenn ich das so sehe, dann sehen es die anderen bestimmt auch so, oder? Oder ist es ja, einfach, oder jemand,
der wirklich... ist einfach ein unglücklicher Mensch.
Ja, genau.
Ja, würde ich nicht mal unbedingt sagen. Weil tatsächlich, also wenn du jetzt sagst, na, ich glaube andere Sachen eher, dann gibst du halt dem einfach nicht die Wichtigkeit. Dann spielt es bei dir jetzt vielleicht nicht die große Rolle. Mhm, das heißt nicht, dass das du stimmt, unglücklich ja. bist, sondern nur, dass es für dich jetzt nicht diese wahnsinnig tragende Rolle spielt. Mhm. Und dass du auch nicht annimmst, dass es grundsätzlich eine tragende Rolle spielt, sondern dass andere Dinge wichtig sind, weil vielleicht eben Gesundheit oder Job mhm. wichtiger ist.
Da hast ne? du recht, ja. So kann man das auch sehen. Was ja auch eine schöne Konsequenz wäre, ne? Mhm.
Wissen wir nicht, ist ja anonym, aber wir können nur spekulieren. Wenn ihr es uns erzählen wollt, dann schreibt uns auf herzgespinste@gmail.com und dann reden wir gerne in einer neuen Folge darüber. Wie sieht es mit eurem Glück diese Woche aus, Mädels? Wie waren eure Herzgespinstmomente?
Bei mir mal wieder sehr buchig. Ich habe mein Hörbuch released. Also Märchentrümmer. Und ich habe parallel dazu Feedback von den Testlesern bekommen für den Romantic Thriller, den ich mit Mario Bekisches zusammenschreibe. Das war auch eine ganz krasse, tolle Erfahrung für uns, weil Nummer eins ja sicherlich als Frage für alle spannend ist, ist ein Buch, was von zwei Personen geschrieben wird, auch ein rundes Ding? Oder merkt man kolossal, dass da Autor 1 und Autor 2 daran geschrieben haben und durchbricht es dann die Harmonie des Buches? Und wir haben von allen Testlesern das Feedback bekommen, krass, man hat gar nicht gemerkt, dass das nicht von ein und derselben Person geschrieben wurde. Also da haben wir ein sehr positives Feedback bekommen. Und dann habe ich unabhängig davon von meiner Arbeitskollegin und von meiner Schornsteinfegerin, die beide sehr dicke, also richtig, richtig starke Leserinnen sind. Und ich kann das gar nicht beschreiben, wenn man jemanden, also du siehst es sofort, wenn du jemanden vor dir hast, der ein absoluter Buchfan ist, so ein richtig dicker Buchfan, jemand, der Bücher inhaliert, ja. Und die Schornsteinfegerin war bei mir im Keller unten beim Rusen und in meinem Gästezimmer, dort befindet sich dieser Kamin, den sie bearbeiten musste, da habe ich meine Bücherwand aufgebaut und sie kommt rein, wow, Bücher, die konnte sich gar nicht mehr auf ihre Arbeit konzentrieren und hat mir, glaube ich, eine halbe Stunde lang erzählt, was ihre Buchhighlights sind und was für ein Buchverhalten sie beim Kaufen an den Tag legt und so weiter. Da haben sie dann zwei Buchfans getroffen, also sie und ich. Und mit meiner Arbeitskollegin hatte ich ein ähnlich tolles, rauschendes Gespräch. Soll heißen, die Woche war sehr buchig und sowas liebe ich ja. Sowas liebe ich echt. Da gehe ich voll auf.
Sehr schön. Das verstehe ich, ja.
Bei euch so?
Ja, bei mir war es tatsächlich eine sehr interessante Beobachtung eher, die mich echt beschäftigt hat. Ich bin ja diese Woche ordentlich auf die Schnauze gefallen, wie man jetzt sieht. Ihr leider nicht, die ihr uns hört, aber meine Mädels hier sehen es. Ich bin über eine Bank gefallen und ja, Klassiker, man sieht nach hinten und läuft nach vorn, ganz blöde Entscheidung. Und dann hat es mich so richtig aufgelegt und habe dann auch mit dem Gesicht ein bisschen gebremst. Und es ist natürlich total offensichtlich, wenn man läuft dann eine Woche rum mit blutiger Kruste im Hirn, ist natürlich nicht so toll. Und es ist halt so der Klassiker, ne? Überall, wo du hinkommst, was ist so die Frage?
Schlägt dich dein Mann?
Wow, habe ich nicht gekommen sehen. Oh. Also bei mir war es gängig so, was ist dir denn passiert? Oder was hast du denn gemacht? Na, das ist eigentlich so, das immer so, ja, eben, klar, was ist passiert, was hast du denn gemacht? Und das ist ja auch komplett okay, weil das ist ja so, ne? Ich habe ja was gemacht, ich habe nicht aufgepasst, ist ja okay. Aber dann bin ich tatsächlich vor, ja, ein paar Tage danach, bin ich mit einer Nachbarin, also nicht direkt hier in unserem Haus, sondern eine, die bei uns in der Straße wohnt, aber mit der ich sehr oft quatsche, die hat auch einen Hund und die treffen wir sehr oft beim Hundespaziergang. Und die hat mich angesehen und gesagt, geht's dir gut? Und auch wirklich so angesehen, so in Richtung, brauchst du Hilfe?
Ja, nice.
Also genau das, was Christiane jetzt gesagt hat. Ne? Und das war für mich so, ich bin danach rauf, habe es gleich meinem Mann erzählt und habe gesagt, du, ich finde es echt toll, dass es diese Awareness gibt und diese, na, diese Hilfsbereitschaft irgendwo oder Komplizität, wie auch immer du es nennen willst. Aber wäre ich jetzt wirklich in dieser Situation, und ich meine, wenn wir da realistisch auf die Zahlen sehen, dann ist es ja immer noch ein Problem in Deutschland und in Europa und überhaupt auf der Welt, dass Frauen Gewalt erfahren. Und ich finde es so wichtig, dass wir da mit einem anderen Bewusstsein reingehen. Und das hat mich richtig gefreut eigentlich, ne? Dass sie das, sie kennt uns ja nicht, ne? Also nicht, dass sie uns das zutraut, sondern dass sie diese Hilfsbereitschaft und dieses das an den Tag legt, ne? Dass sie dir diese Sicherheit gibt und sagt, geht's dir gut, brauchst du was, so auf die Art, ne? Dass man einfach sieht, wenn es was hat, ich bin da, du kannst auf mich zählen. Das fand ich wirklich sehr, sehr interessant und ist mir so auch noch nie passiert.
Ja, das ist wirklich schön.
Sehr stark.
Auf jeden Fall. Das passt auch tatsächlich ganz gut zu meinem herzgespinsten Moment der Woche. Ich hatte nämlich gestern Abend eine Verabredung mit einem alten Schulfreund und den habe ich wirklich, ach Gott, bestimmt 5, 6 Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht sogar länger. Also, ja, wir haben auch nie Kontakt, aber der hat mich irgendwann angerufen und gesagt, du, oder geschrieben, über Telegram. Ich bin in Düsseldorf, wollen wir uns nicht treffen, und dann haben wir das gestern gemacht. Und das war einfach so, so schön, ne? Also es war überhaupt keine Distanz, ich hatte da erst so mit gerechnet, ja, wahrscheinlich hat man sich nicht viel zu sagen nach all den Jahren, wenn man in der Schule zusammen hat, hat er sein Abi gemacht, ja gut. Aber er war gar nicht so, also wir haben super cool gequatscht und hatten echt einen richtig schönen Abend und haben auch nicht nur in der Vergangenheit geschwelgt, sondern auch ganz viel über Sex gesprochen und ganz viel auch über, ja, auch über Struggle, den man hat oder den man hatte in den letzten Jahren. Und da habe ich auch so wie Sandra gedacht, boah, das tut gut, dass man nicht nur so oberflächlich einen Smalltalk führen muss mit Leuten, die man ewig nicht gesehen hat und dann so tut, als ob es einen ernsthaft interessiert, was die zum Abendessen gehabt haben oder was irgendwie. So banaler Kram, ich hasse das. Ich hasse diese oberflächlichen Gespräche. Und es gibt nicht so viele Menschen, mit denen man Deep Talk machen kann, ohne dass es halt strange wird. So. Und das war halt...
Bei uns alle 2 Wochen.
Ja, danke. Aber ich liebe das. Ich liebe diesen tiefen Austausch. Das gibt mir so viel mehr. Das könnte auch meine Sprache der Liebe sein. Deep Talk.
Deep Talk.
Einfach so echter, ehrlicher, interessierter Austausch und eben nicht nur dieses oberflächliche, oh, bald ist wieder Weihnachten, hast du schon Geschenke? Nein, habe ich noch nicht. Doch, dann müssen wir mal langsam anfangen. Ja, wir haben noch keinen Baum aufgeschickt. Ich hasse dieses Level, ne, von Kommunikation. Und das hat gut getan, dass so ein fremder Mensch dafür offen war und man ganz, ganz schnell nach 5 Minuten in so ein tolles Gespräch verwickelt war, das einen richtig von innen stärkt. Also es fand ich schön. Wie bei dem Saunagespräch.
Ohne Witz, da habe ich auch gerade dran gedacht.
Habt ihr eigentlich nochmal Kontakt mit denen gehabt seitdem?
Nee, wir followen uns auf Insta und auf Facebook. Und wir haben uns gegenseitig zum Geburtstag gratuliert.
Na toll.
Aber mehr war da leider seither nicht mehr. Ich muss das wieder aktivieren.
Wir müssen in die Sauna gehen wieder.
Wir müssen uns verabreden mit den beiden. Das war so krass. Ja, ich liebe ja auch solche Gespräche, ne? Wo man plötzlich nach ein paar Minuten landet und sich fragt, boah, wie kamen wir denn jetzt darauf?
Das ist definitiv auch ein Faktor für Glück. Genau, Sandra.
Genau.
Ein Faktor für Glück.
Echt glücklich, solche Gespräche, solche Begegnungen zu haben, wo man das Gefühl ist, man ist jetzt wach in diesem Moment und das ist nicht nur so ein monotones Herumgelebe, sondern ja, man kann über das reden, was einen bewegt, man kriegt Interesse zurück und kann daran wachsen. Und das sind so wundervolle Begegnungen, definitiv für mich, die machen mich glücklich. Ja.
Das ist ja mal ein wunderschönes Fazit, oder? Zum Ende unseres Talks. Je deeper, desto besser. Liebe und Glück können so deep sein.
So ist
du
die
ahnst
Liebe.
Es nicht.
Ganz tief.
Oh Gott, jetzt wird es ein bisschen schlüpfrig.
Nein, so habe ich das nicht gemeint.
Ah ja.
Wir reden von Deep Talk, Ladies. Und Liebe ist einfach, wie sie ist. Und Glück ebenfalls. Und angeblich sind die Beziehungen doch das Wichtigste zum Glück, zumindest für uns Deutschen. Und jetzt würde uns natürlich interessieren, was euch glücklich macht. Also verratet uns das bitte, bitte sehr, sehr gerne. Entweder auf Insta oder über unsere E-Mail-Adresse herzgespinste@gmail.com. Ihr findet uns auf Insta unter Michaela Metzner, Autorin.
Sandra Andres, Autorin.
Unser nächstes Thema nähert sich dann schon Weihnachten an. Der Druck des Happy Endings zu Weihnachten. Was für ein Megathema. Und natürlich werden wir euch wieder in den Shownotes Fragen dazu verlinken. Und ihr findet diese Fragen dann auch wieder in unseren Stories in den nächsten Wochen. Also bleibt gespannt, bleibt dran, empfehlt uns weiter. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Dann, ciao. Bleibt glücklich.
Bleibt glücklich.
Be happy.